Hey, Florian hier. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Im September 2026 startet der nächste Durchgang der Weiterbildung Organisationen gestalten, führen und beraten von der Become Better Academy. Gemeinsam mit Christina Grubendorfer, die ihr hier aus dem Podcast kennt, und Christina Ackermann, die zusammen The Real Book of Work veröffentlicht haben, begleite ich eine richtig coole Lernreise mit viel Präsenzanteilen in Berlin, in 4 Essentials und den zugehörigen Vertiefungssession werden kurz und prägnant, aber natürlich fundiert, die systemtheoretischen Grundlagen von Organisationen und deren Gestaltung vermittelt, aber dann ganz viel Praxis, ganz viel Erfahrung, ganz viel Austausch, ganz viel Anwendung und Übung rund um die Themen Organisationsgestaltung, Führung, Kultur und so weiter. Dann gibt es eine Experimentierphase, ein Workcamp und eine Masterclass, wo ihr dann das Wissen auf eure eigenen Fälle anwendet und in der Masterclass an echten Fällen mit echten Kunden arbeitet. Für Hörerinnen und Hörer des Podcasts Systemisch Agil gibt es noch eine Besonderheit. Wer sich mit dem Stichwort Systemisch Agil anmeldet, bekommt ein 90-minütiges Coaching zu einem beruflichen Anliegen von Christina Grubendorfer oder mir kostenlos dazu. Alle Infos gibt's in den Shownotes. Willkommen zum Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und mir remote zugeschaltet ist
Michel Eggebrecht. Ich helfe Unternehmen dabei, von Teamarbeit zu profitieren.
Hallo Michel, schön, dass wir wieder beisammen sind, möchte ich fast sagen.
Moin.
Ja, wir haben schon die ein oder andere Folge aufgenommen und es mag die ein oder andere auch noch folgen, deswegen machen wir jetzt nicht jedes Mal die ganz große Vorstellung. Wer das will, hört einfach die älteren Folgen mit dir. Und wir haben uns, da wir mehrere Folgen zusammen aufnehmen wollen, ein Format vorgenommen, das so aussieht, dass immer der eine ein Thema aufbereitet und dem anderen mitbringt. Und heute bin ich dran, Michel. Ich darf dir was mitbringen.
Und ich bin dran mit Fragen stellen. Und das ist für mich echt was Neues im Podcast. Bisher durfte ich immer beantworten zu Themen, denen ich mich auskenne. Ich bin total gespannt, was du erzählst, aber auch, wie es mir gelingt, heute kluge Fragen zu stellen, so wie du das sonst gemacht hast.
Das wird sicher überhaupt kein Problem für dich. Du bist ja auch nicht ganz themenfremd, wenn wir die große Einbettung in systemisches und systemtheoretisches Denken betrachten. Und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, das ich schon lange mal aufbereiten will, nämlich Wissen und Wissensmanagement systemisch, schrägstrich systemtheoretisch betrachtet.
Spannend.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also, auch bei diesem Thema müssen wir wie immer, wenn wir was systemtheoretisch anschauen, mal die gewohnten Denkreflexe ablegen und ein bisschen kontraintuitiv an die Sache rangehen. Das wird insbesondere dann nochmal später relevant, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, was ist organisationales Wissen. Wie immer bei unseren Themen ist es so, dass man jetzt gleich bei der Erklärung eigentlich wieder 15 andere Begriffe voraussetzt oder erstmal erklären müsste. Das klammer ich aus. Das heißt, es wird dann so ein paar Dinge geben. Da kann man sich dann nochmal die Grundlagenfolgen anhören und wirklich versuchen, mich auf das zu konzentrieren, was für unser Thema relevant ist. Und einsteigen würde ich gerne mit dem Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen. Hast du da spontan eine Idee, was da der zentrale Unterschied sein könnte?
Also ich hab eine Idee, die ich irgendwann mal in der Uni gelernt habe. Ich weiß nicht, ob die noch stimmt. Und ich weiß nicht, ob die zu der systemtheoretischen Perspektive passt, wobei ich die auch, glaube ich, noch so halb im Kopf habe. Daten sind auch irgendwie beobachtete Unterschiede. Mhm. Also ich mache irgendwie einen Unterschied in irgendwas. Informationen sind... hängt da schon das Relevanzkriterium dran? Also ich schreibe den Daten, die ich da sehe, irgendeinen Überraschungswert zu. Und Wissen ist dann im Systemischen, wenn ich mich richtig erinnere, ist das verknüpft zu Handeln?
Sehr gut. Eigentlich können wir das fast genauso stehen lassen. Also Daten sind auch schon mal beobachtbare Unterschiede, also das Beobachten ist dort vorausgesetzt, weil was man nicht sieht, ist ja irgendwie logisch, ne? kann nur potenziell Datum für einen sein, also aus der Perspektive. Es setzt voraus die asymmetrische Verwendung von einer Unterscheidung, das eine bezeichnen und alles andere ausblenden. Also Daten sind schon beobachterabhängig und sie müssen Das finde ich ganz interessant, so kodiert sein, dass Menschen damit umgehen können. Und das ist in der Tat nur in drei Kodierungsformen möglich, nämlich Sprache oder Text, Bilder oder Zahlen. Anders kann man Daten nicht erfassen als Mensch.
Ich suche gerade gedanklich, gibt es da nicht noch mehr? Aber mir fällt nichts ein.
Ich vermute nicht, sonst müssen wir Helmut Wilke an der Stelle korrigieren. Der hat diese Unterscheidung getroffen. Und dann, hast du völlig zu Recht gesagt, wird eine Information ja im Systemischen aus etwas in dem Moment, wo es aufgegriffen wird und ein Relevanzkriterium zugeschrieben wird. Kann man immer nur Bateson zitieren, a difference which makes a difference. Das heißt, da in sozialen Systemen und Organisationen die Strukturen aus Erwartungen bestehen, ist eine Information immer dann, wenn irgendwas anders ist, als man es erwartet hatte. Und dann zu Umstrukturierungen künftiger Erwartungen führt. Also Information muss auch immer dann zu einer Neustrukturierung führen. Das heißt, wenn ich bisher davon ausgegangen bin, dass mein Rohstoff XY kostet und merke dann jetzt, der Weltmarktpreis hat sich verändert, dann ist das diese berühmte Erwartungsveränderung und dann gehe ich mal auch in Zukunft davon aus, dass es teurer ist. Ich finde, wenn man so über dieses Thema Informationen spricht, dann ist man ja immer geneigt, da in der Systemtheorie weit abzugleiten, aber man muss sich noch immer mal da vergegenwärtigen, Information ist absolut nichts, was die Umwelt vorgibt, sondern das ist das, was ein System mit seinen Beobachtungskriterien draus macht. Und auch von Helmut Wilke stammt so ein ganz schönes Bild, das ist praktisch wie ein, man sich das vorstellen muss, wie ein Fischer, der so ein ganz spezielles Fischernetz hat und damit durch den Ozean fischt. Und durch die Struktur des Netzes bleiben nur ganz bestimmte Dinge drin hängen. Und die zieht er dann raus. Und so beobachten Systeme ihre Umwelt, weil sie eben Komplexität reduzieren müssen, können sie nur auf ganz ausgewählte Dinge schauen und dann auch nur die sehen. Also man sieht auch immer nur das, was man bereit ist zu sehen. Oder um eben mit Becker zu sprechen, hat man dann am Ende immer die Umwelt, die man verdient.
Und ich würde ergänzen, das, was man rauszieht, sieht auch für unterschiedliche Leute auch möglicherweise noch unterschiedlich aus, ne?
Völlig.
Also man, dass das wirklich auch durch so eine subjektive Linse betrachtet wird, was man da rausgezogen hat.
Genau. Und Wissen, also drittens dann Daten, Information, Wissen entsteht dann, wenn Informationen in erfahrungsbasierte Praxiszusammenhänge integriert werden. Denn Informationen sind immer nur einmal möglich, nämlich in diesem Moment, wo sie einen überraschen. Ein zweites Mal ist eine Information keine Information mehr. Das exakt gleich wiederholte Datum ist dann eben nicht mehr überraschend beim zweiten Mal und kann dann nur noch in Form des Wissens in der Organisation gespeichert werden, nämlich als Ergebnis aus einem Lernprozess, eingebettet in Praxiserfahrungen der Organisation. Wilke definiert es dann so, eine auf Erfahrung gegründete, kommunikativ konstituierte und konfirmierte Praxis ist Wissen. Zwei Relevanzkriterien also. Einmal überhaupt einem Datum einen Informationswert zuzuschreiben und den dann selber zu kreieren. Und dann der zweite Relevanzfilter, ein Praxiskriterium, bedeutsame Erfahrungsmuster, irgendwas, was dann die Organisation in ihre Strukturen übernimmt, um das eigene Überleben, die eigene Reproduktionsfähigkeit zu sichern. Jede Praxis ist dann Wissen, da gibt es jetzt nicht ein bestimmtes Gütekriterium, also das ist zu unspektakulär oder man kann auch doofes Wissen übrigens, ja. Also sowas könnte es auch geben. Das ist ganz wichtig, das hat nicht eine bestimmte Fallhöhe.
Ich finde es jetzt schon wirklich spannend an diesem Wissensbegriff, dass er das direkt an eine Praxis koppelt, ne? Weil man ja im Alltagsgebrauch schon irgendwie auch diese Idee hat von, naja, Wissen ist irgendwo im Hinterkopf, ob ich jetzt es verwende oder nicht, aber das wäre nach dieser Definition einfach noch kein Wissen, richtig?
Es wäre noch kein Wissen, solange du es halt noch nicht in deine Praxis, an deine Praxis irgendwie angekoppelt hast. Ja, also nur ein Fachbegriff zu kennen, ist noch kein Wissen, sondern nur solange du in deine eigene Relevanzkriterien, was die Anwendung angeht, einbettest. Und das wird uns nämlich später beim Thema Wissensmanagement dann nochmal ganz entscheidend begleiten, weil da wird das nochmal zentral, diesen Unterschied. Ich würde gerne jetzt schon mit dir diesen Schritt gehen und sagen, ich glaube, soweit kann man das ja ganz gut nachvollziehen. Ist nochmal ein neuer Turn. Aber wenn wir jetzt über Organisationen sprechen, dann haben wir wieder diesen nicht ganz intuitiv mitzugehenden Schritt, dass Organisationen ja eben nicht aus den Menschen bestehen, aus den Mitgliedern, sondern aus sozialen Kommunikationen und deswegen organisationales Wissen nicht Wissen meint, das in den Köpfen der einzelnen Menschen steckt. Das ist für eine Organisation völlig irrelevant, solange es nicht in der Kommunikation aufgegriffen wird. Deswegen, Fritz B. Simon, kann man blöder sein als Organisation, als die einzelnen Mitglieder, weil das, was in den Köpfen ist und nicht in die Kommunikation gelangt, keine soziale Realität bedeutet. Das heißt nicht, dass die psychischen Systeme nicht für sich höchst intelligent sind. Aber uns geht es ja jetzt in diesem Falle um die Organisation. Wissen also, dass in den Verhältnissen der Organisation vorkommt und damit gerade unabhängig von konkreten Personen wird. Also natürlich brauchen wir immer Personen, völlig klar, aber es können einzelne Personen gehen und Wissen bleibt der Organisation trotzdem erhalten. Das meint organisationales Wissen. Deswegen könnte man sagen, dass das Schwierige bei Wissensmanagement eigentlich gar nicht das Wissen selber ist. Das ist ja letztlich eigentlich nicht komplex, das ist kompliziert möglicherweise, sondern das Komplexe, das Nicht-Triviale ist die Vermittlung von Wissen und die Bearbeitung von Wissen, also das Aufgreifen in der Kommunikation. Das ist das, was es zu organisieren gilt. Das Wissen selber kriegt man vergleichsweise günstig.
Ja, mir geht da durch den Kopf, wenn man mit Softwareentwicklungsteams über Dokumentation nachdenkt, dass ich die Frage dann total wichtig finde, wie merkt ihr denn, ob sich die Dokumentation lohnt? Wie stellt ihr sicher, dass ihr dann auch drauf zugreift, wenn es notwendig ist oder wenn es hilfreich ist? Weil wir, glaube ich, oder ich glaube, viele Teams kennen so Dokumentationsberge, die nie aufgegriffen werden, damit auch nie irgendwie praktisch genutzt werden. Da kann man sich dann noch fragen, ist das irgendwie regulatorisch notwendig für irgendwelche Spezialfälle? Aber da, ne, wo du sagst, eigentlich geht es gar nicht so sehr ums Ansammeln von Wissen, sondern um was anderes, ich finde, da merkt man das total, weil das genau in allen Teams dann doch irgendwann ein Thema wird.
Lass uns da gleich nochmal ausführlicher drauf zurückkommen. Das ist nämlich wahrscheinlich wieder auch eine Verwechslung von Daten, Informationen und Wissen, wenn man so viel dokumentiert. Ein weiterer Punkt, der im ersten Mal nicht ganz einleuchtet, ist, dass es eigentlich ziemlich wahrscheinlich ist, dass Wissen abgelehnt wird, wenn man ihm begegnet oder wenn Systeme ihm begegnen. Warum das so ist, zeigt sich, wenn man den Zusammenhang von Wissen und Nichtwissen nochmal betrachtet und sich vergegenwärtigt, dass wenn Wissen kommuniziert wird, dann kommuniziert es auch immer das dazugehörige Nichtwissen mit. Also du erfährst automatisch, was du alles noch nicht oder anders gewusst hast, was du vielleicht lieber gewusst hättest und stehst auch vor der Frage, möglicherweise dich zu erklären, warum du sowas noch gar nicht gewusst hast. Ja? Deswegen ist die Wissenskommunikation immer auch eine Infragestellung der Realitätskonstruktion von einem System. Das heißt, du musst möglicherweise dich zu teilen oder auch komplett in Frage stellen und sagen, warum, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass ich das noch nicht wusste?
Ja. Deswegen treffen ungebetene Tipps so schnell auf Ablehnung.
Ja.
Deswegen beobachtet man in so mäßig gut moderierten kollegialen Fallberatung häufig, dass Leute sehr in so einen Rechtfertigungsmodus kommen.
Genau.
Wenn zu plump gesagt wird, hast du das schon probiert, hast du darauf schon geachtet, das könnte man doch so machen.
Genau, dann muss man rechtfertigen, entweder warum man das natürlich längst wusste und nicht gemacht hat oder warum es auf jeden Fall falsch ist und man es hätte nicht machen müssen. Und noch ein anderer Punkt kommt dazu, dass nämlich auch die Kommunikation von Wissen nicht neutral ist, sondern aus Sicht dessen, der das Wissen kommuniziert, enthält das Wissen nämlich eine Einschätzung über den Wissensbedarf des anderen. Es ist, um mit Becker zu sprechen, eine inakzeptable Vorentscheidung über die Relevanzkriterien des Wissens der anderen. Und das ist das, was diese ungefragten Belehrungen zusätzlich noch so einen emotional beschäftigen, weil man nämlich merkt, dass ein anderer für einen entscheidet, was man eigentlich hätte wissen müssen.
So im Sinne von, der Subtext ist, ich glaube, du weißt das noch nicht, deswegen sage ich dir das.
Ich glaube, du bräuchtest dringend mein Wissen und ich bin so nett und teile es mit dir. Und das führt dazu, dass man in den drei Sinndimensionen von Luhmann auch Wissen ablehnen kann, nämlich sachlich, indem man einfach sagt, ich bin inhaltlich anderer Meinung. Sozial, das wäre jetzt unser Beispiel, dass man sagt, ich lehne deine Relevanzkriterien ab oder ich schütze mein Nichtwissen, kommen wir gleich nochmal drauf. Drittens zeitlich, ich merke, die Auseinandersetzung würde jetzt so viel Ressourcen kosten, dass ich sage, eigentlich wichtiger Punkt müsste ich auch oder müssten wir auch bearbeiten, aber nicht jetzt, sondern woanders. Deswegen hat die Ablehnung von Wissen nichts mit fehlender Intelligenz oder Irrationalität zu tun, sondern kann, und da haben wir ja mal eine ganze Folge dazu gemacht, auch hier wieder Strukturschutz in Form von strukturfunktionaler Latenz haben. Das heißt, Themen, die man zwar besprechen könnte, die aber solche Umorganisationen des eigenen Systems auslösen würden, dass man sie aus der Kommunikation hält. Und deswegen ist zum Beispiel Nichtwissen ja auch eine der validesten Rechtfertigungsgründe, zum Beispiel in der Politik. Also zu sagen, davon habe ich nie gewusst und das nachzuweisen, ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Damit bist du auf jeden Fall raus. Und deswegen gibt es Kontexte, wo man das auch gut herstellt. Nichts Schriftliches und keine lebenden Zeugen. Ja?
Genau, dieser Satz, das habe ich jetzt nicht gehört.
Genau. Ich hatte das mal ganz krass, da hat mir eine Rechtsabteilung gesagt, das, was Sie mir jetzt gesagt haben, das sagen Sie bitte einer ganz wichtigen Einheit in dieser Organisation, aber schicken das nicht als Mail. Und da habe ich erst mal gedacht, okay, und wollte das machen. Und da hat mein Abteilungsleiter damals das sofort durchschaut und hat gesagt, nein, Herr Zapp, das ist nämlich ein ganz billiger Trick. Wenn das irgendwann mal uns auf die Füße fällt, dann sind Sie der Letzte, bei dem es im Posteingang gefunden werden kann und in keinem anderen. Und dann kann man immer sagen, ah nee, das habe ich nie gehört, das hat er vielleicht versucht zu sagen, aber das ist leider nie bei uns angekommen. Und Sie schreiben das als E-Mail und setzen mich ins CC und dann können wir für immer sagen, es wurde gesagt. Das war für mich ganz ungewöhnlich, ist mir auch nur einmal passiert, aber war genau dieser Versuch, bestimmte Stellen in der Organisation durch Nichtwissen zu schützen. War nicht so schön, muss ich sagen.
Naja.
So, es folgt also daraus, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, dass es für Wissensmanagement nicht ausreicht, Wissen sachlich aufzuarbeiten, sondern wir müssen immer bedenken, das Entscheidende ist, wie kommt es in die Kommunikation, wie wird es dort bearbeitet und wie senken wir die Ablehnungswahrscheinlichkeit von Wissen. Also indem eben genau solche Abwehrmechanismen mitbedacht werden und klug darauf reagiert wird. Wir können uns ja nachher noch mal ein paar Gedanken machen, was da zum Beispiel Voraussetzungen wären. Erstmal wollen wir noch mal so ein bisschen reinschauen, was gibt es denn für Arten von Wissen? Und ich habe extra gegoogelt, der Mann wird ausgesprochen Michael oder wahrscheinlich sogar Michael Polanyi. Auf den geht die Unterscheidung zurück zwischen implizitem und explizitem Wissen. Implizites Wissen ist was, was man anwenden kann, aber man muss gar nicht das versprachlichen oder artikulieren können. Es ist also das typische Know-how. Du weißt, wie es geht.
Ja.
Aber du kannst es nicht niederschreiben oder erklären, aber man kann es sogar weitergeben.
So im Sinne, man kann es, okay. Ich hätte jetzt als Beispiel gefragt, so wie ich meinen Mund bewegen kann, um bestimmte Worte zu formen, aber ich kann das niemandem erklären, was ich da mache. Aber das kann ich nicht direkt weitergeben. Also meinst du noch was anderes, richtig?
Nee, doch, und zwar genauso, wie zum Beispiel Kinder ja lernen, indem sie nämlich nachahmen. Ohne dass du den jetzt erklärst, also dann im 45-Grad-Winkel stellst du die Zunge auf den Kiefer und was weiß ich was, sondern indem die das sehen und nachmachen, aber ihrerseits dann ja auch nicht sagen können, was sie da jetzt genau gemacht haben, aber plötzlich irgendwie Laute formen.
So wie wir alle Grammatik lernen und dann in der Schule das nochmal explizit lernen müssen, aber es, um miteinander zu sprechen, nicht unbedingt notwendig.
Genau, oder so wie der Lehrling bei dem Meister oder der Meisterin irgendwie abschauen kann, wie macht der irgendeine Handlung, ohne dass der das jetzt dann genau expliziert, aber man kann es dann irgendwie durch Nachahmung lernen. Demgegenüber steht explizites Wissen, also artikulierbar und kommunizierbares Wissen, Wissen, von dem der Wissende weiß, und es aussprechen kann.
Mhm.
Das ist auch nochmal wichtig, wie du dir denken kannst fürs Thema Wissensmanagement. Auf Dirk Becker geht zurück eine ganz spannende Unterscheidung, was es für Arten von organisationalem Wissen geben kann. Er hat da 5 Themenfelder rausgearbeitet. Das 5. würde ich ein bisschen anders nennen, da können wir gleich drüber reden. Aber ich will sie dir mal vorstellen. Das 1. Wissen, was es in Organisationen geben kann, ist Produkt-, Technologie- und Produktionsprozesswissen. Also das, was die sachliche Kernleistung der Organisation betrifft, beantwortet Fragen, mit welchen Produkten, mit welchen Prozessen, mit welchen Technologien die Organisation handelt, wie Prozessschritte aussehen. Also das, was letztlich dann irgendwie zu einem Ergebnis in Organisationen führt. Ich glaube, das ist relativ eingänglich. Ne? Das 2. Wissen, was es geben kann, ist gesellschaftliches Wissen. Also, dass man auch in Organisationen weiß, wie gesellschaftliche Erwartungsstrukturen aussehen, was Gesellschaft von Organisationen erwartet, was aber auch eigentlich eine Organisation ist. Ja, das haben wir ja immer wieder, dieses Thema, dass wir alle irgendwie zurechtkommen in Organisationen, weil wir da so einen gewisses Gefühl haben, wie man damit umgeht und aber auch, wie man sich als Mitglied einer Organisation verhält. Also generell jetzt in dieser konkreten, aber auch allgemein, wie verhält man sich in Rolle XY? Erwartungen, die im Geschäftsverkehr als selbstverständlich gelten. Das ist meistens implizit, ja, das findet man jetzt nicht, aber es sind dann so Sachen wie, ne, also das macht man nicht, oder sind ja dann, wenn so Skandale auftauchen, dann hat, das ist ja dann häufig an so Punkten, wenn die jetzt nicht so ganz offensichtlich sind, dass man so das Gefühl hat, ein Beamter darf halt XY nicht, darf eine Verteidigungsministerium darf nicht mit ihrem Sohn im Helikopter in den Urlaub fliegen der Bundeswehr. Das war ja damals so ein Fall.
Zählen da auch so kulturelle Spielregeln mit rein? Hier
noch
macht
nicht.
Man das nicht so?
Okay, noch
andere
nicht.
Kategorie.
Okay. Genau. Das 3. ist Führungswissen. Führungswissen in einem systemischen Begriff, also jetzt nicht rein das, was Führungskräfte tun, sondern Führungswissen als Annahme darüber, wie Verhalten in einer spezifischen Organisation koordiniert wird, an welchen Stellen Motivation entsteht, wie Engagement gefördert wird, was Widerstand provoziert. Also wie man Führung auch jenseits von dem, was Führungskräfte tun, in der Organisation gestaltet. Und das ist ein Wissen, was häufig mit Latenzen belegt ist, weil es dann in dem Moment, wo man es aussprechen würde oder aufschreiben würde, natürlich so nicht mehr funktionieren würde. Da sehen wir dann später auch beim Wissensmanagement ein zentrales Problem, weil man natürlich genau dieses Führungswissen braucht, um wirksam in der Organisation gestalten zu können. Das Wissensmanagement sich natürlich aber hauptsächlich auf Expertenwissen, Produktionswissen, Technologiewissen bezieht. Das heißt, es liefert meistens nicht mit, wie du es in die Anwendung bringst, das Wissensmanagement.
Mhm. Spannend.
Expertenwissen, ich habe es eben schon vorhergegriffen, ist ein thematisiertes, explizites Wissen, meistens über relevante Umwelten der Organisation, kann aber auch auf Innensachverhalte sich beziehen, wird für Entscheidungsprozesse bereitgestellt. Das Typische, wenn du halt irgendwie eine Entscheidungsvorlage kriegst und da Empfehlungen drinstehen, das ist Expertenwissen. Für uns als Organisationsentwickler einen spannenden Unterschied. Ein Expertenwissen muss ausgeblendet bleiben, nämlich das Expertenwissen über die eigene Organisation, also nicht die Technologien und die Prozesse, sondern das Funktionieren der eigenen Organisation. Weil Organisationen immer die Entscheidung und den Inhalt der Entscheidung voneinander ja trennen müssen, Weil in dem Moment, wo man die Entscheidungen und die Art, wie entschieden wird, thematisiert, kommt man ja nicht weiter. Und deswegen finde ich eine ganz kluge Beobachtung, wird Wissen über die eigene Organisation immer externalisiert, wo es ungefährlich ist, zum Beispiel an externe Berater oder an ohnmächtige interne Beratungen, die aber nicht gleichzeitig die Entscheidungsprämissen gestalten, sondern die dann auch ihrerseits in beratender Funktion zur Verfügung stehen und das Prophet im eigenen Land-Syndrom ja dann immer erleben, dass sie irgendwie mit dem, was sie sagen, nicht so ernst genommen werden.
Ich glaube, ich bin bei dem Punkt noch nicht ganz mitgekommen.
Also wenn du wissen willst, wie deine eigene Organisation funktioniert, also eine tiefe Organisationsanalyse, dann wird dieses Wissen, so Becker, immer an Stellen gebildet, wo man drauf zugreifen kann, aber nicht drauf zugreifen muss. Zum Beispiel externe Beratungen, wo man man dann auch ablehnen kann. Oder interne Beratungen, die ja eben meistens nicht direkt, wie jetzt zum Beispiel der Vorstand, entscheiden, sondern dann auch intern in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Weil man immer sozusagen das Funktionieren, die Exekution der Entscheidung, ja eigentlich, das ist ja immer der blinde Fleck der Entscheidung. Ja. Wie machen wir das eigentlich? Wie kommen wir zu unseren Entscheidungen? Ja. Jetzt nicht die konkrete Technik, sondern warum steht eigentlich das zur Entscheidung und nicht anderes und so weiter. Das muss ja immer ausgeblendet werden. In dem Moment, wo man das aber zu genau analysiert, hemmt man die Entscheidungsmöglichkeit. Das heißt, man muss als Organisation ja immer, also das Hochselektive, was ja Organisationen ausmacht, nämlich auf ganz bestimmte Dinge zurückzugreifen, ganz vieles auszublenden und dabei das aber eigentlich zu ignorieren, dass man ganz viel ignoriert, das muss ja irgendwie erhalten bleiben.
Ja, okay. Und deswegen, so im Sinne von, wir überlegen, nach China oder nach Japan zu expandieren und dann wird die ganze Zeit drumherum, expandiert man halt nach China oder nach Japan. Und wenn man aber in Frage stellen würde,
warum expandieren?
Warum expandieren wir überhaupt und warum verkaufen wir überhaupt noch diese Produkte?
Genau.
Dann wäre eine Organisation handlungsunfähig. Und wenn man das anguckt, würde man sich genau diese Lähmung reinholen, die Entscheidung einen sozusagen.
Wenn man nicht jederzeit nimmt, sagen könnte, danke, liebe Beratung, aber das wollen wir jetzt hier gar nicht aufgreifen. Genau.
Ja, okay.
Genau. Vielleicht siehst du es anders. Also ich fand das ganz treffend beschrieben.
Nee, ich finde das jetzt auch treffend. Ich musste nur mal nachher, ich habe ein bisschen gebraucht, aber das finde ich schon nachvollziehbar.
Genau, der Vollzug muss einfach irgendwie aufrechterhalten bleiben und der beinhaltet halt blinde Flecke und auch die Möglichkeit, die sich zu bewahren. Ja. Und jetzt kommt das, was du schon angesprochen hast, das Dirk Becker Milieuwissen nennt, also ein Wissen darüber, wie die Dinge hier normalerweise laufen, was man tun muss, um akzeptiert zu werden, was man auch tun muss, um ausgestoßen zu werden, und das Wissen, was eben nicht explizierbar ist, auch nicht funktional planbar, aber maßgeblich die Erwartungsbildung und Handlungsoption prägt. Und ich glaube, du und ich würden das irgendwie mindestens mal als Informalität bezeichnen, wenn nicht als Kultur.
Ja, ja.
Also als die typischen unentscheidbaren Entscheidungsprämissen.
Ja, oder auch die unentschiedenen Entscheidungsprämissen.
Ja, da könnten wir jetzt lang diskutieren.
Da kann man drüber streiten. Ja.
Genau, aber genau dieses Konglomerat ist damit gemeint. Und auch da ist ja klar, in dem Moment, wo du irgendwie in der Datenbank schreibst, also wenn du den Betriebsrat auf deine Seite holen willst, dann sprich erstmal nur mit XY und dann bring ein Blechkuchen mit und dann dann würde es halt nicht mehr funktionieren.
Ja,
da würde der Betriebsrat das nächste Mal nicht drauf reinfallen. Also was heißt drauf reinfallen? Nicht drauf anspringen, weil sie wissen würden, machen die jetzt nur, weil sie uns rumkriegen wollen. Jetzt können wir uns ja zu Recht fragen, was ist eigentlich die Funktion von Wissen in Organisationen? Also wir haben uns jetzt ja 1000 Sachen beschäftigt. Was ist eigentlich die Funktion? Und da bin ich in der Literatur auf zwei Hauptfunktionen gestoßen. Ich nenne sie dir erstmal und dann tauchen wir mal tiefer ein. Also einmal Wissen als komplexe Prüfoperation für Informationsverarbeitung und zum anderen, damit eng verwoben, Wissen als Unsicherheitsabsorption. Wie ist das gemeint mit der komplexen Prüfoperation? Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, hochselektiv wird auf, manchmal wird man, könnte man fast sagen, willkürlich auf Umweltsachverhalte zurückgegriffen und die dann in den systemeigenen Strukturen zu Informationen verarbeitet. Da hast du vorhin ja völlig zu Recht nochmal darauf hingewiesen, dass das immer systemstrukturrelativ ist, was da als Information erarbeitet wird. Und irgendwie muss man ja aber zu einem Relevanzkriterium finden. Mhm. Ja, und da hilft Wissen, indem man nämlich einen Bestand hat, an dem man neue Informationen abgleichen kann und sie dann einreihen kann oder auch ablehnen kann.
Ja, darf ich mal reinhaken? Wäre das, ich weiß, wie bestimmte Preise für bestimmte Produkte sind und jetzt kriege ich ein Angebot und dieses Wissen hilft mir, um zu prüfen, ist das eigentlich teuer oder ist es günstig?
Also genau.
Oder ist es ein angemessener Preis? Okay.
Genau, oder du weißt, was es eigentlich kostet, kriegst irgendwie einen Preis, der völlig absurd ist und kannst dann einordnen, dass das zumindest mal extrem ungewöhnlich ist und machst dich dann auf die Suche.
Ja, okay. Und ohne Wissen könnte ich es gar nicht bewerten.
Genau. Das heißt, Wissen ist also immer grundsätzlich enttäuschungsbereit, weil immer mitgeführt wird, dass man neue Informationen bekommt und das, was man bisher gewusst hat, anpassen muss oder aussortieren muss. Wir hatten es gerade mit dem Beispiel, wenn ich weiß, die Preise haben sich geändert, wenn ich weiß, Technologien haben sich geändert, Kundenbedürfnisse haben sich geändert, muss ich das in meine zukünftigen Erwartungen einbauen. Das macht Wissen auch so anstrengend, weil es eigentlich auf Enttäuschung aussortiert ist. Und gerade das Vergessen übrigens ist möglicherweise auch die herausforderndste und vielleicht auch wichtigste Funktion dabei. Weil wir alle wissen, es gibt bestimmtes Wissen, das kann man addieren aufeinander und das ist auch okay. Also indem man zum Beispiel immer spezieller weiß, immer detaillierter weiß. Und es gibt Wissen, das schließt sich aus gegenseitig. Also es kann halt entweder die Sonne oder die Erde Mittelpunkt des Sonnensystems sein. Und an diesem Beispiel sieht man ja sehr schön, dass es nicht so sehr auf die sachliche Argumentation ankommt, sondern dass die Wissensablehnung ganz verschiedene Gründe haben kann. Nämlich zum Beispiel, dass man sein gesamtes Weltbild im wahrsten Sinne des Wortes in Frage stellen muss. Und dass einem dann lieber ist, richtiges Wissen abzulehnen.
Oder weiterhin dran zu glauben, dass man das richtige Wissen hat, ne, und das falsche Wissen ablehnt. Ja.
Also das eine war komplexe Prüfoperation, das andere Unsicherheitsabsorption, insbesondere in Organisationen entscheiden, ist das ja der zentrale Gedanke, den Luhmann da aufgreift, auch nicht von ihm entwickelt, aber dass die eigentliche Idee von Entscheidungen ja ist, dass man Unsicherheit beendet, dass man irgendwas entscheidet und die Alternativen, dass es auch gute Alternativen gegeben hatte, nicht mehr mitführt, sondern das, was entschieden wurde, ist dann das Ergebnis und das wird nur durch bestimmte Mechanismen hinterfragt und die vorherigen Alternativen dann wieder mit betrachtet.
Aber man tut ein Stück weit so, als wüsste man, was richtig ist, um handlungsfähig zu sein.
Genau. Ne? Und da gibt es von ihm, das ist eigentlich eine andere Folge, aber dieses schöne Zitat, also das ist so schwierig an Entscheidungen, dass man so tun muss, als gäbe es Alternativen, sonst wäre es ja keine Entscheidung und hinterher aber so tun muss, als gäbe es eigentlich keine Alternativen, sonst wäre es auch keine Entscheidung, sonst hätte man sich ja nie entscheiden können. Und jetzt ist Wissen eigentlich gegenläufig der Unsicherheitsabsorption, weil es ja immer Zweifel mit sich bringt, immer Nichtwissen mit sich führt. Das heißt, erstmal hilft es der Organisation nicht direkt, sondern erhöht die Unsicherheit. Man hat noch mehr Fragestellungen und noch mehr Optionen. Und deswegen ist Wissen dann besonders wirksam. Und das müssen wir gleich nochmal ein bisschen das Umdenken vielleicht nachvollziehen, wenn es nicht als Form des Wissens in Entscheidungen einfließt, sondern wenn aufgrund des Wissens Entscheidungen getroffen werden und man dann sagen kann, wir haben, also gut begründen kann, warum man Entscheidungen geführt hat und da das durch Rückgriff auf Wissen machen kann, aber indem man jetzt nicht das Wissen, was ja auch immer gezweifelt werden könnte oder so, in die Entscheidung reinstellt, sondern oder ihr zum Thema macht, sondern auf einen Wissenspool zurückgreifen kann, mit dem man dann Erscheinungen brauchbar und anschlussfähig machen kann. Das ist zum Beispiel ja in Organisationen auch oft so, dass man sagt, hast du XY gefragt? Und nur dann ist die Entscheidung anschlussfähig, wenn die vorher gefragt wurden.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich die Idee von einem Wissensmanagement ja auch, dass man dort einen Pool hat, den man erstmal befragen muss, bevor man gute Entscheidungen trifft.